SRF 3.
Prozess ohne Angeklagte. Ein Sondertribunal in Den Haag untersucht den Tod des ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten Hariri. Trotz schlechter Traubenlese. Der Schweizer Weinjahrgang 2013 dürfte qualitativ spitze werden. Schweizer Tag in Melbourne. Stanislas Wawrinka und Roger Federer sind am Australian Open je eine Runde weiter. Das Wetter. Heute und morgen ist es meist bewölkt. Im Norden zeitweise Regen bei 7 Grad. Im Süden häufig Schneefall bei 3 Grad. Im Studio Isabel Meissen. Nur ihm traute man zu, die tiefen Gräben in der libanesischen Gesellschaft ansatzweise zuzuschütten. Dem ehemaligen Ministerpräsidenten Rafik Hariri. Vor 9 Jahren jedoch machte sein Tod die Hoffnungen zunichte. Seit heute läuft der Prozess vor einem Sondergericht in Den Haag gegen die Männer, die für den Tod Hariris verantwortlich sein sollen. Sie ließen in Beirut eine Autobombe explodieren, die seinen Wagenkonvoi zerfetzte und 22 Menschen in den Tod riss. Andreas Reuter.
Nach der Explosion herrschte Panik und blankes Entsetzen in der Stadt. Es gab schon viele Anschläge und Attentate in der Region, aber nach dem Mord an Rafik Hariri waren die Schockwellen besonders heftig. Die Vereinten Nationen beschlossen, einen Sondergerichtshof einzurichten, gemeinsam mit dem Staat Libanon, aber außerhalb des Landes. Im März 2009 wurde das Sondergericht für den Libanon in Den Haag eröffnet. Es ist damit das erste internationale Tribunal, das einen Akt von Terrorismus verfolgt. Fast 9 Jahre sind seit dem Anschlag vergangen. Fast eine Viertelmilliarde hat das Tribunal schon ausgegeben. Heute beginnt nun der Prozess, aber da gibt es ein Problem. Die 4 Angeklagten sind nicht da. Sie wurden nicht verhaftet und nicht nach Den Haag ausgeliefert. Daryl Mondis vom Gerichtshof aber entmutigt das nicht.
Having spent 12 years working at the Yugoslav Tribunal, there were a number of people there who thought we would never get Radovan Karadzic.
Ich habe 12 Jahre am Jugoslawien-Tribunal gearbeitet. Da gab es auch viele, die gesagt haben, Radovan Karadzic oder Ratko Mladic werden wir nie kriegen. So wird nun also in Abwesenheit der Angeklagten verhandelt, die im Auftrag der Hisbollah gehandelt haben sollen, die wiederum von Syrien und dem Iran unterstützt wird. Darum aber geht es nicht in dem Prozess, versichert Gerichtssprecher Martin Youssef. Es ist nicht relevant, welche Person zu welcher Partei gehört. Was vor Gericht zählt, ist die persönliche kriminelle Verantwortung. Nicht, ob er einer politischen Partei angehört oder dem Rotary Club. Das zählt vor den Richtern nicht. Und so wird gegen 4 Männer verhandelt. 2 sollen geholfen haben, indem sie falsche Bekennervideos in Umlauf brachten. 2 sollen den Anschlag maßgeblich mitgeplant und ausgeführt haben. Im Libanon würde ihnen die Todesstrafe drohen, in Den Haag im Höchstfall lebenslange Haft. Sollten die Täter jemals gefasst und ausgeliefert werden, müsste der ganze Prozess ohnehin neu aufgerollt werden.
Vorerst findet er also ohne die Angeklagten statt, der Prozess nach dem Anschlag auf Rafik Hariri. Sein Tod hat Wunden hinterlassen in Libanon, Wunden, die auch heute noch nicht verheilt sind. Dies zeigt unsere Reportage aus Beirut und die gibt's gleich nach den Nachrichten mit Kevin Kahnes.
Die Finanzkrise ist noch lange nicht überwunden und die entwickelten Staaten sind weiterhin von einer verschärften Krise bedroht. So steht es in einem Bericht des Weltwirtschaftsforums WEF. Für den Bericht wurden 700 Wirtschaftswissenschaftler und Manager befragt. Große Gefahren seien auch die hohe Arbeitslosigkeit in vielen Staaten, die wachsende Kluft zwischen Armen und Reichen und der Klimawandel. In Montreux soll Mitte nächster Woche die Syrien-Konferenz beginnen. Geplant sei, dass die Bürgerkriegsparteien mehrmals direkt miteinander sprechen, kündigte der russische Außenminister Lavrov an. Zudem verlangte er erneut, dass auch Iran an der Konferenz teilnehmen müsse. Russland, Iran und Syrien pflegen traditionell enge Beziehungen. Die Friedenskonferenz wird gemäß Lavrov von UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon eröffnet. Die Schweizer Weinernte 2013 ist mit 84 Millionen Litern die kleinste seit 33 Jahren. Wie das Bundesamt für Landwirtschaft mitteilt, zerstörte in der Westschweiz ein heftiges Hagelgewitter einen großen Teil der Ernte. Aber von der Qualität her dürfte 2013 ein guter Jahrgang werden, denn das Wetter habe ab Mitte Jahr für hochstehende Trauben gesorgt. Roger Federer steht am Australian Open in der 3. Runde. Er besiegte den Slowenen Blaž Kavčič 6:2, 6:1 und 7:6. Stanislas Wawrinka steht bereits im Achtelfinal. Sein Drittrundengegner, der Kanadier Vašek Pospisil, gab für das Spiel von morgen Forfait. Er klagt über Rückenprobleme. Formel-1-Chef Bernie Eccleston muss sich definitiv in Bayern vor Gericht verantworten. Das Landgericht München hat die Anklage zugelassen. Eccleston wird der aktiven Bestechung verdächtigt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er habe einen früheren Verwaltungsrat der Bayerischen Landesbank mit 44 Millionen Dollar bestochen. Dieser habe dafür gesorgt, dass die Bank ihre Anteile an der Formel 1 an eine Firma verkauft habe, die Eccleston genehm war. Der Verwaltungsrat wurde deswegen bereits zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index gewinnt 0,2%. Der Euro wird zu 1.23,57 Franken gehandelt, der Dollar zu 90,72 Rappen. Das Wetter. Heute in den Föhnregionen noch trocken und bis 14 Grad. Sonst heute und morgen meist bewölkt und zeitweise Regen bei 7 Grad. Ab 1200 bis 1500 Metern Schnee. Im Süden oft Schneefall oder Schneeregen bei rund 3 Grad.
Info 3 Mittag.
Seit heute läuft also der Prozess nach dem Anschlag auf Mr. Libanon. So nannten ihn seine Bewunderer, den ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten Rafik Hariri. Denn nur er konnte das Land nach dem Bürgerkrieg zumindest ansatzweise einen. Kein Wunder, dass sein Tod auch nach 9 Jahren noch nachhallt. Die Reportage aus Beirut von Philipp Scholkmann.
Koransuren begleiten die ewige Ruhe. Mitten im Stadtzentrum von Beirut liegt bis heute der Sarg von Rafik al-Hariri, aufgebahrt in einer provisorischen Grabesstätte in einem Meer von weißen Rosen, aber hinter Plastikplanen. Noch fehlt ein Mausoleum und jede Gewissheit über die Täter. Alles bleibt in der Schwebe, auch 9 Jahre nach dem Mord. Das Stadtzentrum bleibt zutiefst mit Rafik Hariri verbunden. Eine Straßenkurve von hier wurde er ermordet, hier liegt er begraben, hier hatte er sich zuvor mit großer Geste selbst verwirklicht. Fadia betreibt eine Kleiderboutique in der Straße neben dem Parlamentsgebäude. Sie sagt, nach dem Krieg streunten die Hunde hier in der Gegend. Das Unkraut wuchs aus den zerschossenen Häuserfronten. Die ehemalige Altstadt Beiruts lag auf der sogenannten grünen Linie im Bürgerkrieg. Von West und Ost beschossen sich die verschiedenen Fraktionen gegenseitig, bis der ganze Bezirk in Trümmern lag. Doch dann kam die Lichtgestalt, sagt Fadia. Für sie zeigt sich die gesamte jüngere Geschichte des kleinen Mittelmeerlands in zwei Gegensätzen, Krieg und Hariri. Er gab dem Zentrum seine Gestalt zurück und dem Land seine Würde, sagt die Händlerin. Hariri war ein Business-Tycoon, machte auf wundersame Weise Milliarden im Baugewerbe, stammte aus einer sunnitischen Familie aus der südlibanesischen Hafenstadt Sidon, studierte am Golf, diente sich zum Günstling der saudischen Königsfamilie empor, der Schutzmacht der Sunniten im konfessionellen Patchwork des Libanons. In deren Auftrag kehrte er zurück in seine Heimat, als Mann der Saudis, Freund des Westens. Mit seinen saudischen Milliarden baute er die Innenstadt wieder auf. Der innerste Kern der Altstadt ist inzwischen im historischen Stil nachgebaut, ringsum wachsen die Glaspaläste. Die Meinungen sind geteilt. Doch selbst die Kritiker seines architektonischen Gestaltungswillens räumen ein, Hariri überragte als Politiker die Generation der Kriegsfürsten, die glaubten, aus Hass und Zwietracht Profit schlagen zu können. Er war ein Sunnitenführer, versuchte aber über seine Volksgruppe hinaus zu wirken als Premierminister fürs ganze Land, sagt der 44-jährige Ramsi. Hariri versuchte auch Syrien die Stirn zu bieten, der damaligen Besatzungsmacht im Libanon. Wurde ihm das zum Verhängnis? In Fadias Boutique bestehen wenig Zweifel. Die Syrer haben ihn ermordet, oder die Iraner, oder die lokale Verbündete dieser beiden Mächte, die Schiitenmiliz Hisbollah. Doch die Hisbollah weist den Vorwurf vehement zurück und beschuldigt ihrerseits Israel. Nach dem Mord Hariris aber entlud sich der Volkszorn in gewaltigen Demonstrationen gegen die syrischen Besatzer, bis Assad tatsächlich seine Truppen abzog. Und heute? Ist Libanon abermals tief im Strudel der syrischen Politik und der Krieg im großen Nachbarland führt Libanon vor die Zerreißprobe.
Das war die Reportage von Philipp Scholkmann.
Info 3 Mittag.
Es gibt immer mehr reiche Menschen auf der Welt, vor allem in aufstrebenden Ländern wie Indien oder China. Das ist gut für die Schweizer Privatbanken, denn das viele Geld muss ja irgendwo angelegt werden. Daher läuft das Geschäft derzeit. Betrieben wird dieses Geschäft hauptsächlich aus der Schweiz heraus. Natürlich auch mit Kunden aus der EU. Und deshalb sind die Privatbanken zufrieden, dass der Zugang zum europäischen Markt nun doch nicht verschwert wird. Es berichtet Thomas Oberer.
Sie haben aufgeatmet gestern, die Schweizer Privatbankiers. Aber ganz zufrieden sind sie noch nicht, sagt Christoph Beglor, Teilhaber der Basler Bank La Roche und Präsident des Verbandes der Schweizer Privatbanken.
Grundsätzlich sind wir zufrieden, dass es keine Verschlechterung der Situation gibt. Aber wir möchten festhalten, dass der Status quo, wie er derzeit herrscht, noch nicht genügend ist. Und wir brauchen einen deutlich verbesserten Marktzutritt zur EU.
Es brauche weitere Anpassungen, sagt Glor.
Wir erhoffen uns, dass wir einerseits die bestehenden Kunden vor Ort in den jeweiligen Heimatländern betreuen dürfen und dass wir auch innerhalb der EU aktiv neue Kunden abwerben dürfen.
Denn nur damit sei gewährleistet, dass die Vermögensverwaltung weiterhin aus der Schweiz heraus möglich sei. Das ist auch wichtig mit Blick auf die Arbeitsplätze in der Schweiz, sagt Nicolas Pikte, Teilhaber der gleichnamigen Genfer Privatbank. Nicht als Bankier, sondern als Schweizer Bürger bedauere er es, dass in letzter Zeit zu viele Jobs im Ausland geschaffen worden seien und damit wichtige Talente abgewandert seien.
C'est pas comme banquier que je parle, c'est comme citoyen suisse, c'est que c'est dommage que tous ces emplois aient été créés en dehors de Suisse et qu'il faut veiller à l'avenir à ce qu'on puisse continuer à employer en Suisse toutes les personnes talentueuses qui sont nécessaires pour ces activités.
Und diese Talente können die Schweizer Privatbanken derzeit gebrauchen. Denn das Geschäft mit reichen Kunden läuft derzeit gut, sagt Privatbankenpräsident Glor.
Einerseits haben wir Märkte, die aufstrebend sind, wo neue Vermögen geschaffen werden. Und dann dürfen wir feststellen, dass jetzt auch das Wirtschaftswachstum in Europa und in Amerika wieder am Zunehmen ist.
Vor allem in den Schwellenländern in Asien oder auch in Osteuropa gibt es viele neue Reiche. Und diese Leute, die viel Geld gemacht haben, wollen ihr Vermögen jetzt möglichst gut anlegen, sagt Nicolas Pikte.
Parce que les gens qui ont fait une fortune industrielle, qui ont bien réussi dans leur métier, diversifient, vendent une partie à un partenaire stratégique. Et donc il y a une masse plus importante pour les maisons qui s'occupent de gestion de fortune.
Es gibt also im Geschäft der Vermögensverwaltung einen wachsenden Kuchen zu verteilen. Und davon möchten sich die Schweizer Privatbanken ein möglichst großes Stück abschneiden.
Das waren die wichtigsten Themen des Vormittags hier im Info 3, heute wieder um 5 oder auch im Internet auf srf.ch. Im Studio war Isabel Meissen, noch einen guten zusammen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.